bete noch mal kurz. Jesus, ich danke dir, dass wir ja hier Gemeinschaft mit dir haben können und dass du zu uns sprechen möchtest jetzt. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass du uns Licht schenkst durch deinen Heiligen Geist, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, dass wir ganz persönlich verstehen, was du uns heute Abend hier zu sagen hast, dass wir lernen, einfach, dass die Gedanken, die du hast, dass wir sie mehr und mehr in uns aufnehmen und uns prägen und wir die Dinge so sehen, wie du sie siehst, Jesus. Wir brauchen dieses Licht, brauchen deine Leitung, deine Lehre, Jesus. Aber wir brauchen auch dein ganz persönliches Wort an uns, Jesus. Du kennst ja jeden von uns, die wir hier sitzen, mit den Fragen, mit denen wir kommen, mit den Nöten, mit allem, was wir so sind, Jesus. Wir bitten dich, dass du uns ausrüstest und stärkst. Wir brauchen Nahrung, Jesus, und bitten dich, dass du uns nährst jetzt durch dein Wort und stärkst und dass du uns durch deinen Geist auch leitest, Jesus, dass du uns reinigst, dass du alles wegnimmst, auch von mir, Jesus, das, was nicht, dich nicht meint, sondern dass du wirklich sprechen kannst, leite du mich auch durch deinen Geist jetzt in einer Auslegung, Herr. Amen. Okay, Hebräer 10. Und wir haben uns länger mit diesen wunderbaren Versen ab Vers 19 befasst. Die Schlussfolgerung aus dem, was Paulus diesen Brief geschrieben hat, uns gelehrt hat hier über Jesus, unseren hohen Priester, der das Opfer gebracht hat, durch das wir Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Und wir haben gesehen, dass hier drei Aufforderungen an uns laut werden. Lasst uns hinzutreten, lasst uns festhalten und lasst uns aufeinander Acht haben. Und am Ende von Vers 25 steht, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Es ist also ein Wort für diejenigen, die den Tag herannahen sehen. Und wenn wir die Augen aufmachen, dann sehen wir den Tag herannahen. Und Menschen sind, ich habe heute dazu eine Predigt von Joe Vogt gehört, ein Calvary Chapel Pastor aus den USA, der das daran angeknüpft hat. Und das ist ja so, ne? Wenn wir den Tag kommen sehen, den Tag der Katastrophe, den Tag, wo alles niederfällt, wo das Finanzwesen zusammenkracht, was löst das in uns aus? Hamsterkäufe. Wir wollen uns doch schnell eindecken mit allem, ne, damit wir möglichst lange versorgt bleiben. Was als das ganze Thema Atombombe und so weiter, ne, als das so groß rauskam, da wurden dann sichere Keller, ne, möglichst sichere Keller baust du dir dann, ne, damit du möglichst, ne, wenn tatsächlich mal eine Atombombe fällt, du kannst da erstmal für eine Weile, ne, sicher dich drin aufhalten. Ich weiß, das betrifft euch alle nicht. Ihr seid nicht so Ja, aber Menschen handeln so. Das ist wirklich so. Das steckt in uns drin, diese Tendenz, dass ich im Angesicht der Krise denke, ich muss möglichst mich so weit absichern wie möglich, damit ich möglichst gut durch diese Krise komme. Ich muss für mich absichern. Was sagt Gott uns aber, wenn ihr den Tag kommen seht, den Tag, wenn Jesus wiederkommt? Der Tag, wo die Welt ihrem Gericht entgegengeht. Was sollen wir machen, um uns darauf vorzubereiten, um dafür gerüstet zu sein? Er sagt uns diese drei, lasst uns hinzutreten, lasst uns hineingehen in den Tempel Gottes, lasst uns das Blut Jesu für uns in Anspruch nehmen, uns reinigen lassen davon. Lasst uns in die Gemeinschaft mit Jesus eintreten und Gemeinschaft mit ihm haben. Dann bist du gewappnet für den Tag, der da kommt. Wenn du das lässt, wenn du draußen bleibst, dann fehlt dir was Wichtiges. Haltet das Bekenntnis der Hoffnung fest, unwandelbar fest. Das, worauf du dein Leben gegründet hast, das Evangelium. Lass da nicht locker. Das ist das Fundament, auf dem du stehst. Jesus Christus, halte ihn fest. Halte an der Wahrheit fest, halte am Wort Gottes fest. Das ist eine gute Vorbereitung auf den Tag, der da kommt. Und habt aufeinander Acht. Lasst uns aufeinander Acht haben. Bleibt in der Gemeinschaft. Sucht einander. Ermutigt einander. Reizt einander an zu guten Werken und zur Liebe. Das sind die drei Lasst uns, die im Angesicht des kommenden Tages uns beschäftigen sollten. Wir sind mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Aber das sind hier drei wesentliche Punkte. Ganz einfache, wesentliche, simple Punkte. Damit sollen wir beschäftigt sein. Na, es gibt diese wunderbaren Gleichnisse, die Jesus uns gegeben hat über sein Wiederkommen. Wo er gesagt hat, na, das ist wie ein Hausherr, der sein Haus verlässt und seinen Dienern verschiedene Aufgaben übertragen hat. Und jetzt kommt er nach Hause, vielleicht spät abends, oder er hat sich verzögert, vielleicht kommt er etwas später oder einen Tag später oder mehrere Wochen später. Und er kommt, unangekündigt, er kommt. Und wie findet er die Leute, denen er den Auftrag gegeben hat? Findet er sie dabei beschäftigt? Selig, die, die er da findet, bei dem, was er ihnen aufgetragen hat. Aber diejenigen, die dieses Wissen darum, dass er wiederkommt, verdrängt haben und sich sozusagen zurücklehnen und sagen, naja, das dauert noch, jetzt lasse ich es mir erstmal gut gehen, jetzt genieße ich erstmal das Leben, wenn andere darunter leiden müssen, ist mir egal, Hauptsache ich und ich und ich und ich kriege genug, mir geht's gut und ich fühle mich gut. Andere darunter leiden, ist mir egal. Und wisst ihr, Geschwister, andere leiden darunter, wenn wir egoistisch und nicht in dem wandeln, was hier steht, wenn wir ohne Gott letztendlich leben, obwohl wir Christen sind, gottlos leben, wenn wir nicht in der Liebe, in der Gemeinschaft füreinander da sind und einander dienen durch das, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir das nicht tun, dann leiden andere. Dann leidet der Leib. Wenn du nicht mit dabei bist, wenn du nicht mitwirkst, der Leib, wenn mein Daumen nicht mitmacht, wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr, na, dann fehlt mir was Wichtiges. Dann leide ich darunter. Einfach nur, weil er ausfällt. Es ist gar nicht so, dass der Daumen mir Böses tut, dass er irgendwas Schlimmes macht. Er fällt einfach nur aus. Aber das ist schon etwas, worunter der Leib leidet. Das muss ich mir klar machen. Und Jesus hat uns hier gelassen und hat gesagt, dass ich dich hier lasse, lieber Bruder, liebe Schwester, ist nicht, weil ich dich quälen will. Es geht mir nicht darum, dass du möglichst lange jetzt hier noch auf dieser Erde aushalten musst, bis ich dich dann in mein Reich, in meine Gegenwart, in Ewigkeit lasse. Ich habe einen Auftrag für dich, ich habe eine Aufgabe für dich, warum ich dich hier lasse. Paulus sagt, ich würde viel lieber beim Herrn sein jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das auch so denkst. Aber wenn ich das lese, was Gott über den Himmel sagt, dann möchte ich lieber beim Herrn jetzt sein. Ich möchte da jetzt eigentlich lieber sein. Ich möchte das jetzt hinter mir lassen. Auch wenn es vieles Schönes gibt in dieser Welt. Aber im Vergleich zu dem, was Jesus für mich bereithält, lasse ich das alles hinter mir. Will dahin. Aber Paulus sagt im Philipperbrief, es ist, hat einen Grund, warum ich noch hier bin. Ich habe noch was zu tun, ich habe noch eine Aufgabe. Gott lässt mich noch hier. Nicht, um mich zu ärgern. Nicht, um mir das Schöne, den Himmel, vorzuenthalten. Sondern, weil er noch einen Dienst hat für mich, eine Aufgabe. Weißt du das? Dass du eine Aufgabe hast? Gott hat eine Aufgabe für dich. Hier in dieser Welt, in der Zeit, wo du hier lebst. Er hat einen Sinn für dein Leben, ein Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, um in dieser Aufgabe zu leben, musst du in diesen drei Last uns leben. In Gemeinschaft mit Gott. Festhalten an der Wahrheit, an dem Bekenntnis, der Hoffnung, an dem Evangelium. Und aneinander festhalten. Im Leib Christi. Dich einfügen und dienen, so wie Jesus es dir gegeben hat. Umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und ich glaube, dass er nahe ist, dass es näher kommt. Und darauf geht der Hebräerbrief hier am Ende, Kapitel 10, auch nochmal ein. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Und jetzt Vers 26. Jetzt wird er wieder ernst, der liebe Bruder, der uns das geschrieben hat. Nicht das erste Mal, weil er an eine Gemeinde, eine Gemeinschaft schreibt, die dieses Rütteln anscheinend gebraucht hat. Und auch wir brauchen hin und wieder dieses Rütteln. Und diese Verse, die jetzt kommen, sind heftig. Das hat schon manchen zur Verzweiflung gebracht, diese Verse zu lesen. Ich glaube, dass diese Verse vielen Menschen hilfreich aufrütteln können. Weil sie vor Augen führen, dass es ernst ist. Es gibt einige wenige, wo ich sagen würde, lieber Bruder, liebe Schwester, lass dich nicht vom Widersacher hier in etwas hineintreiben, was Gott nicht will. Gott ist nicht ein Gott, der dich verdammt. Diese Verse sind nicht dazu da, um dich zu verdammen. Das kannst du auch erkennen, wenn du den ganzen Zusammenhang liest. Was der Teufel macht, um Menschen und um Christen zu versuchen ist, er nimmt das Wort Gottes aus seinem Zusammenhang heraus und gibt es uns und versucht uns dazu zu bewegen, etwas zu tun, was dem Wort Gottes widerspricht. Wir sehen das in der Geschichte von Jesus' Versuchung. Matthäus 4. Matthäus 4. Entschuldigt bitte. Lukas 4. Natürlich steht das in Matthäus 4, aber ich will das in Lukas 4 lesen jetzt. Warum in Lukas? Lukas und Matthäus erzählen die Geschichte ein bisschen unterschiedlich. Und zwar vom Ablauf her. Wie der Ablauf nun exakt ist, weiß ich nicht genau. Aber interessant finde ich, dass Lukas hier das Schwergewicht darauf legt oder deutlich macht, die letzte Verführung ist eigentlich die Verführung mit dem Wort Gottes selber. Der Teufel versucht Jesus in der Wüste. Und wie reagiert Jesus, wie überwindet Jesus den Teufel? Mit dem Wort Gottes. Sagt, das ist mein Fundament, darauf stehe ich. Das ist das, was mir Hilfe gibt. Das ist, was mir Sicherheit gibt. Das ist das, was mich bewahrt vor der Versuchung. Es steht geschrieben, sagt er immer. Und dann in Vers 9, sozusagen als Krönung, wird gesagt, der Teufel führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Vers 9 ist das, in Kapitel 4, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben. Denn es steht geschrieben. Du sagst doch immer, es steht geschrieben. Okay, also, na, mach doch das, denn es steht geschrieben. Na, du bist also ein ganz frommer, dann gucken wir mal, was Gott so sagt. Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ganz schlicht und einfach hält Jesus ihm das entgegen und sagt, das ist ja schön und gut, aber das Wort Gottes besteht nicht nur aus diesem Vers, sondern das Wort Gottes ist lebendig und es umfasst eine ganze Menge. Und ich kann und darf nicht irgendetwas nehmen und das aus dem Zusammenhang reißen, weil dann plötzlich was draus wird, was nicht damit gemeint ist. Deswegen muss man sich ein bisschen hüten vor diesen Methoden, die vielfach in der Christenheit umlaufen. Dass man sagt, okay, ich habe so eine Lebensfrage, was soll ich hier tun, was willst du, Gott? Ja, machen ja manche Geschwister. Und es ist auch so, Geschwister, dass ich will auch nicht absprechen, dass Gott auch in manchen Situationen auf so eine Art und Weise zu mir spricht, durch einen einzelnen Vers. Aber ich muss mich hüten davor, einen Vers zu absolutieren. Und wenn mir jemand darauf hinweist und mir sagt, mein lieber Bruder, das hört sich gut an, aber es steht doch auch geschrieben, prüf das mal, ob dieser Vers, den du jetzt hier dir rausgezogen hast, den du bekommen hast, ob das wirklich Gottes Wille ist. Prüf das mal. Wir dürfen da nicht zu vorschnell sein. Sondern wir sollen die prophetische Rede sollen wir nicht verachten, aber wir sollen alles prüfen, das Gute behalten. Okay, und deswegen sage ich euch das, warum sage ich euch das? Weil wirklich Christen verzweifeln an solchen Stellen, die ich jetzt vorlese. Hebräer 10, Vers 26. Oder Christen werden verunsichert. Geschwister werden verunsichert, wenn sie das lesen. Denken, wie ist denn das jetzt? Und das steht denn da, Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Ich habe gesündigt, nachdem ich die Wahrheit erkannt habe. Okay, ich wollte es nicht. Das war nicht, aber ja, manchmal, wenn ich dann doch in die Sünde gefallen bin, da habe ich es gerne gemacht. Da wollte ich das auch. Bin ich jetzt da an dem Punkt angelangt? Ist kein Schlachtopfer für Sünden mehr da? Bin ich jetzt verdammt? Kann ich nur noch darauf warten, auf das Gericht, ein furchtbares Erwarten des Gerichts, im Angesicht des Tages, der da kommt, bin ich nicht dabei? Wenn wir mutwillig sündigen, das hört sich so an, als ob ich, wenn ich zum Glauben gekommen bin, jetzt anfange und sage, ich weiß, dass es Sünde ist, aber ich tue es trotzdem. Dass ich dann nicht mehr dabei bin. Kann das sein? Erstmal ist wichtig zu sehen, den Zusammenhang hier, dass der Schreiber sagt, wenn wir mutwillig sündigen, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden. Was hat er denn in Vers 18 gesagt? Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünden mehr. Der Zusammenhang ist hier, sind hier die Hebräer, die zurück wollen in den jüdischen Kontext, die Verfolgung von den Juden nicht mehr ertragen können und ihre Lehre so anpassen, dass Jesus nicht mehr so vorkommt. Ja, man hält noch fest an so bestimmten Übereinstimmungen, man betont die Übereinstimmungen. Wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Na, wir glauben ja auch an Gott und an die Auferstehung von den Toten und so weiter. Na. Aber Jesus, das lassen wir wieder ein bisschen außen vor. Damit die Verfolgung nicht so stark ist, schwächen wir das Evangelium ab. Und letztendlich kommen wir aber zu einer Lebenspraxis wieder zurück, oder kommen hier die Juden zu einer Lebenspraxis zurück, wo sie sagen, okay, wenn ich jetzt mutwillig sündige und ich lebe nicht mit Jesus, dann muss ich ja Schlachtopfer bringen für mein, für meine Sünde, damit ich gereinigt werde. Aber der Schreiber sagt, das geht nicht. Wenn du die Wahrheit erkannt hast, wenn du weißt, dass Jesus der Einzige ist, der Sünden wegnehmen kann, dass Tieropfer diese Sünden gar nicht wegnehmen können, dann kannst du, da gibt es kein Schlachtopfer für Sünden mehr. Du kannst da nicht wieder zurück. Wenn du einmal die Wahrheit erkannt hast, dann kannst du nicht dein Heil in irgendwas anderem finden wieder. Wenn du dann wieder in die Welt gehst und meinst, du kannst deine Sünde auf andere Weise loswerden, das funktioniert nicht. Das ist die erste Aussage hier, die hier eigentlich drin steckt. Es geht hier nicht so sehr darum, dass wenn wir mutwillig sündigen, dass dann das Opfer Jesu nicht mehr für uns gilt. Aber es geht natürlich auch noch weiter und das zeigt uns, dass es hier noch um mehr geht als nur eine bewusste Sünde, sondern dass es um etwas geht, wo es tatsächlich um den Abfall geht, um das sich wegwenden von der Erlösung durch Jesus Christus. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen? Aha, hier geht es um etwas Verwerfen. Wenn jemand das Gesetz des Mose verwirft oder verworfen hat, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Hier geht es also um viel mehr als nur um gesündigt zu haben. Wenn du gesündigt hast, auch wenn du dich dafür entschieden hast, zu sündigen, dann ist das etwas, was deine Beziehung zu Gott trübt. Wo du den Heiligen Geist, der dir gegeben ist, betrübst. Und Gott ruft dich als sein Kind zurück und sagt, komm wieder zurück. Bleib da nicht drin. Ich will dich reinigen davon. Woher weiß ich das? Lass uns die Stelle lesen. 1. Johannes 1, es geht los, Vers 5. Johannes sagt, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Was heißt im Licht wandeln? Was in der Finsternis? Heißt das, dass ich im Licht wandeln, heißt, dass ich nicht mehr sündige? Dann würde der Vers keinen Sinn machen, Vers 7. Wenn ich im Licht wandle, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn ich sündlos lebe, dann brauche ich keine Reinigung von Sünde. Das ist sinnlos. Nein, ich wandle im Licht. Ich gehe mit Jesus. Ich versuche es euch hier nochmal darzulegen. Johannes 8, Vers 12 sagt uns, Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, wer folgt denn Jesus nach? Wer folgt Jesus nach? Markus 2, Vers 15, was steht da? Wer folgt Jesus nach? Es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Zöllner und Sünder folgen ihm nach. Du und ich. Zöllner und Sünder. Wir folgen ihm nach. Und weil wir ihm nachfolgen und er das Licht der Welt ist, wandeln wir im Licht. Wir sind nicht sündlos. Das ist nicht damit gemeint. Wenn wir im Licht wandeln, wenn wir mit Jesus gehen, dann reinigt das Blut Jesu uns von jeder Sünde. Wir können die Reinigung Jesu durch Jesu Blut für jede Sünde in Anspruch nehmen. Für jede Sünde. Johannes betont das hier jetzt dann mehrmals. Er sagt in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Aha. Der richtige Umgang mit der Sünde, das ist das Wandeln im Licht. Das ist das Entscheidende. Wie gehe ich mit Sünde in meinem Leben um? Gehe ich damit zum Vater in aller Freimütigkeit, weil ich weiß, dass das Blut Jesu dafür vergossen ist, und bekenne meine Sünde und werde gereinigt in der Gegenwart des Vaters, besprengt in den Herzen. Das ist es. Auch von Sünde, wo ich gesagt habe, ja, das will ich jetzt tun. Ich weiß, Gott, das ist nicht in Ordnung, aber wir sagen dann immer, ich kann nicht anders, aber in Wirklichkeit heißt es, ich will nicht anders. Aber ich sage euch, das mutwillige oder das bewusste Sündigen hat auch einen, man sagt immer so schön, Pferdefuß. Es birgt in sich die Gefahr, dass ich tatsächlich in eine Spirale hineinkomme, die mich als Christ aus dem Tempel hinausführt. Je schwerer ich gesündigt habe, desto schwerer fällt es mir, das Blut Jesu in Anspruch zu nehmen. Je weiter ich mich in die Spirale der Sünde hineinbewege, bewusst hineinbewege, desto schwieriger wird es für mich, wieder ins Licht zu treten, wahrhaftig zu sein, meine Sünde zu bekennen, vor meinem Vater im Himmel und vielleicht sogar vor meinen Geschwistern. Deswegen ist es gut, wenn ich die bewusste Sünde meide, wenn ich mich da nicht drauf einlasse, wenn ich lerne zu überwinden. Aber ich darf mich von so einem Vers, vom Widersacher nicht in meiner Heilsgewissheit kaputt machen lassen. Du hast frei Mut, zum Vater zu gehen durch das Blut Christi, aufgrund dessen, was er für dich getan hat. Bei jeder Sünde. Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er wiederholt in Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Ich will euch nicht ermutigen und sagen, nun sündigt mal fleißig, weil es gibt ja kein Problem mit der Sünde, weil ihr könnt ja immer zum Vater umkehren, das Blut Jesu ist ja dafür. Nein, das sei ferne, sagt Paulus immer so schön. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Krasse, starke Aussage. Da gibt es keine Sünde, die nicht am Kreuz von Golgatha getilgt wurde. Das gibt es nicht. Was meint der Hebräerbrief dann hier? Gehen wir zurück in Kapitel 10. Was meint er? Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Hier sehe ich eine klare Verbindung zu dem, was Jesus gesagt hat. Es gibt eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Gegen? Und das hat es mir mal aufgeschlossen, dieses große Fragezeichen. Was ist denn die Sünde gegen den Heiligen Geist? Fand ich diesen Vers hier in Hebräer total hilfreich. Gegen den Geist der Gnade sündigen. Den Geist der Gnade schmähen. Und das bedeutet, realita, ich brauche die Gnade nicht. Ich lehne es ab, die Gnade in Anspruch zu nehmen. Ich lache darüber. Gnade? Was soll das?
Was soll ich damit? Brauche ich nicht. Ich bin selbstgerecht. Gericht Gottes? Habe ich keine Angst vor. Stell mich vor Gott hin und sag ihm mal die Meinung.
Und da sagt dieser Brief natürlich ganz klar, für den gibt es nur ein furchtbares Erwarten des Gerichts. Für jemanden, der das Blut Christi, was für ihn vergossen ist, Jesus, der sein Leben hingegeben hat, der einen Bund geschlossen hat, der Sohn Gottes, wird mit Füßen getreten. Blut des Bundes wird, das uns heilig macht, wird als wertlos geachtet. Weißt du, wenn du dir vorstellst, du hast dein Leben lang dich eingesetzt für deinen, was weiß ich, als Familienvater für deine Kinder, ne? Hast sie beschützt, hast sie umsorgt, gepflegt, hast dich richtig reingekniet. Und dann hast du tatsächlich in einer Situation, wo deine Kinder angegriffen wurden, dich vor deine Kinder gestellt und hast dein Leben gegeben. Und dann bei der Beerdigung spucken deine Kinder auf dein Grab? Das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Wer den Geist der Gnade geschwört, das ist nicht, dass ich irgendwie mal was gesagt habe, wie Fluch sei dem Heiligen Geist. Oh nein, jetzt komme ich in die Hölle. Es gibt keine Vergebung. Nein, es geht darum, dass ich die Gnade Gottes nicht annehme. Dass ich sage, Jesus, ich brauche dich nicht, ich brauche dein Blut, brauche ich nicht. Darum geht es. Und wer so lebt und am Ende stirbt, für den ist kein Opfer. Für den gibt es nichts, was er bringen könnte, um sich auszulösen aus seiner Sünde. Für den gibt es nichts. Aber Jesus, der hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Der hat sein Leben gegeben für dich als Lösegeld. Deswegen kannst du ihm vertrauen und brauchst bei dieser Stelle keine Angst zu haben. Du solltest beunruhigt sein, wenn du in der Sünde drin steckst. Sollte dir das klar machen, Sünde ist kein Spiel. Ich sollte da raus. Ich sollte das Blut Jesu in Anspruch nehmen und mich reinigen lassen von meiner Sünde, sollte umkehren und mich bereit machen, weil der Tag nahe kommt. Und das wird hier auch später dann gesagt. Aber hier geht's weiter in Vers 30. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich weiß nicht, ob uns das so klar ist, ob wir den tatsächlich kennen, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gedenkt aber der früheren Tage, und hier auch wieder der Zusammenhang. Der Hebräerbrief ist hart in seinen Aussagen, so hart, wie wir fast keine Worte im Neuen Testament finden. Wenige, die so hart sind, wie im Hebräerbrief, diese Worte ja. Aber die sind immer eingebettet. In Kapitel 6 haben wir schon mal so ein hartes Wort gehabt, aber auch da war es eingebettet, ein Wort der Ermutigung. Auch hier ermutigt er und sagt, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Ihr habt euch doch schon als treu erwiesen. Da ist doch was gewesen in eurem Herzen, was euch sogar dazu gebracht hat, Anfechtungen auszuhalten. Versuchungen, Angriffe von außen. Das wisst ihr doch noch. Als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt, ne, als sie euch ausgelacht haben, als ihr angefangen habt, Jesus nachzufolgen, als sie das rausgekriegt haben, dass ihr an Jesus glaubt, als ihr vielleicht sogar aufgestanden seid und Jesus bekannt habt,
ja, da haben sie doch gelacht. Oder haben irgendwie, na, das war nicht einfach. Und ihr wart teilweise Gefährten derer, denen es so erging. Na, ihr habt euch zu denen gestellt, denen das so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Oha. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Und das ist doch der Schlüssel in dem Ganzen, dass ich mir immer wieder bewusst werde, was habe ich in Christus alles? Was ist mir in Christus alles geschenkt? Wenn ich das weiß, wenn ich darum weiß, wenn ich das tief im Herzen mir gewiss bin, was bedeutet das dann noch, wenn mir jemand mein Handy geklaut hat? Was ist dran? Okay, es ist ärgerlich, es ist nervig, ja, ich brauche eigentlich ein Handy und es kostet Geld, ja, es ist ein bisschen ärgerlich, aber was soll's? Ihr habt doch Jesus. Und wenn es deswegen ist, weil ich zu Jesus gehöre, puh, dann bin ich ja noch geehrt, für Jesus Leiden auf mich zu nehmen. Und jetzt wird uns gesagt, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Das ist dasselbe Wort, was oben steht im Vers 19, Freimütigkeit, Zuversicht. Werft das nicht weg. Das ist ein großartiges Geschenk, was Gott euch gegeben hat. Diese Freimütigkeit in den Tempel hineingehen zu können. Werft es nicht weg. Schmeißt es nicht in den Abfalleimer. Werft es nicht in die Ecke. Das ist verstaubt. Freimütigkeit, Zuversicht ist etwas, was hier gemeint ist, ist für den Eintritt, Freimütigkeit zum Eintritt. Du kannst eintreten. Wenn du das aber nicht nutzt, dann verlierst du eben diese Freimütigkeit. Die leidet darunter, wenn du das nicht immer wieder tust. Weil du wirst verunsichert, der Teufel verunsichert dich und sagt, ist es wirklich so, dass du da reingehen kannst, ohne zu fragen? Ist es wirklich so, dass du da reingehen kannst, ohne vorher irgendwas zu leisten? Sei dir mal nicht so sicher. Und du bist so lange nicht mehr hineingegangen in den Tempel. Du bist wirklich verunsichert. Du denkst, kann ich das wirklich? Darf ich das? Habe ich diese die Freimütigkeit wird mir entzogen, wenn ich nicht darin lebe. Deswegen sagt er, werft es nicht weg. Die eine große Belohnung hat. Das lohnt sich. Denn Ausharren habt ihr nötig. Oha, das ist ja so ein wunderbarer Vers. Geduld habt ihr nötig. Das ist, glaube ich, bei Luther. Herr, schenk mir Geduld. Aber jetzt. Ja, aber ich empfinde, das ist wirklich wahr. Im christlichen Wandel, in dem, wie ich hier auf der Erde gehe und wie Jesus mich verändert und heiligt und mich auch das brauchbar machen will für andere, für die Aufgabe, die er mir gegeben hat, muss ich geduldig werden. Und das ist ein Hauptthema für uns in dieser Welt, in diesem Leben, geduldig zu sein, geduldig zu werden. Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr es euch gut gehen lassen habt, die Verheißung davon tragt, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt. Darum geht es in diesem Leben. Und darauf liegt Verheißung. Wenn wir darin treu sind, ihm zu dienen, in dem, was er uns gegeben hat. Darauf liegt Verheißung. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Das ist der Zusammenhang, in dem diese schweren Verse stehen. Wir aber sind Leute, die dranbleiben. Das ist der Zusammenhang. Nicht, ihr seid alle verdammt, weil ihr gesündigt habt. Ihr könnt nicht hoffen, dass Gott euch annehmen wird.
Nein, er sagt, seid vorsichtig. Es ist, der Tag naht, der Tag ist nahe, dass Gott euch darin findet, worin er euch gestellt hat, in dem Auftrag, den er euch gegeben hat. Haltet fest, werft nicht weg. Und jetzt geht es eigentlich direkt weiter. Was bedeutet Glaube? Und Glaube, das, was dann zitiert wird in 11 Vers 1, ist eben nicht irgendein Abstraktum, sondern das ist dieser Glaube, der Glaube, durch den wir leben, aus dem wir leben. Der Glaube an Jesus Christus zur Gewinnung des Lebens. Aber das werden wir natürlich nächstes Mal machen. Lass uns beten nochmal zusammen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist und dass alle Sünde am Kreuz getilgt wurde. Egal, ob es Diebstahl, Mord, Ehebruch, Unzucht, Gottlosigkeit, Neid und Eifersucht, Zorn und Gewalt und Brutalität, ob es Missgunst ist, ob es einfach nur ein Misstrauen dir gegenüber ist, in jeglicher Form. All das trennt uns von dir und all das beeinträchtigt unseren Dienst, unsere Liebe, unsere Hingabe an dich und an andere. Du möchtest uns davon reinigen, du willst uns jetzt heute Abend auch davon reinigen und dafür danke ich dir, dass wir so kommen können, wie wir sind, mit allem, was uns vielleicht belastet und beschwert, wo wir zurückblicken und denken, oh Mann, wir haben es vermasselt. Danke, dass wir heute Abend hier neu anfangen können mit dir, dass du uns reinigst, Jesus, durch dein Blut. Danke, dass wir es auch morgen früh wieder können. Danke, dass das gilt bis zum Ende unseres Lebens, dass wir in deinen Tempel kommen können. Dass du uns nicht rausschmeißt und irgendwann sagst, jetzt reicht's auch. Jesus, danke, dass dein Angebot gilt, dass dein Blut ausreicht für all unsere Sünde, die gewesen ist und die auch noch kommen wird. Herr, bewahre uns aber davor, dass wir diesen Weg gehen, der gefährlich ist, in die Sünde hinein. Hilf du uns zu überwinden, dran zu bleiben an dir und aneinander, Jesus. Jesus, wir preisen dich und danken dir für diese Freimütigkeit, die du uns geschenkt hast, einfach in deine Gegenwart zu kommen durch das Blut deines Sohnes, Vater. Wir loben und preisen dich dafür.